Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dich in eine biblische Begebenheit hineinnehmen. Es geht in dieser Folge um ein historisches Treffen zweier Männer in der prächtigen Mittelmeerhafenstadt Caesarea. Gott selbst hatte die Rahmenbedingungen dafür geschaffen und beide Männer unabhängig voneinander auf diese bemerkenswerte Begegnung vorbereitet. Das Besondere an diesem Treffen: Das Evangelium wird zum ersten Mal von Nichtjuden verkündet. Am Mikrofon ist Alex Schmidt für DWG Radio. Zunächst möchte ich in aller Kürze den ersten Mann in dieser Geschichte vorstellen. Cornelius war Hauptmann und gehörte zum sogenannten italischen Regiment. Die Truppe aus immerhin 100 Elitesoldaten unterlag einer Gehorsamspflicht gegenüber diesem Hauptmann. Cornelius selbst war gottfürchtend, auch gab er großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig zu Gott. Er selbst jedoch gehörte wohl keiner mir bekannten Religion an, zumindest war er kein Israelit und entstammte somit einem nichtjüdischen Volk. Und nebenbei bemerkt, zu der Zeit waren alle, die in der Christenheit Rang und Namen hatten, originär jüdisch. Die Gebete des Hauptmanns haben jedenfalls ihre Wirkung nicht verfehlt, Gott hörte diese Gebete. Um ihn also aufs Treffen vorzubereiten, wird ein Bote entsandt. Cornelius erkennt ihn als einen Boten Gottes, als einen Engel. Dabei ging es durchaus nicht ohne Emotionen zu. Der wohl sonst kämpferische Hauptmann geriet nämlich in Furcht, während der Bote Folgendes zu ihm sagte: Deine Gebete und deine Almosen stiegen hinauf zum Gedenken vor Gott. Der Engel machte damit eines deutlich. Durch die Gebete und Almosen war augenscheinlich eine Suche nach Gott erkennbar. Die Suche des Cornelius war nicht vergeblich, sein Weg war intuitiv richtig. Er empfand die Notwendigkeit von Opferbereitschaft und der Hinwendung zu Gott im Gebet. Der Engel hatte aber noch eine weitere Botschaft an Cornelius gerichtet, sonst wäre er ja kein richtiger Bote, wenn er keine umfassende Botschaft hätte. Der Engel gab dem Hauptmann eine konkrete Anweisung, ja mehr noch, er gab ihm einen Befehl: Schicke Männer nach Joppe und lass Simon Petrus holen. Der volle Name wird vermutlich deshalb genannt, weil Simon Petrus seinerseits gerade bei einem anderen Simon zu Gast war. Dieser Simon war Gerber von Beruf und hatte ein schmuckes Häuschen direkt am Meer. Simon Petrus war Apostel. Doch was machte Petrus am Meer? Auf seinen Reisen, die ihn durch das ganze Land führten, kam Petrus zu den Christen in Lydda. Dort heilte er einen Gelähmten und führte Menschen zum Herrn. Danach wurde Petrus in die Hafenstadt Joppe eingeladen. Dort hat er die Jüngerin Tabitha kurz nach ihrem Tod durch Gebet wieder lebendig gemacht. Menschlich gesehen eigentlich unglaublich, oder? Petrus blieb nun viele Tage in Joppe bei dem vorhin angeführten Gerber Simon. Die Erwähnung des Berufs Gerber ist hier, denke ich, von Bedeutung. Den Juden waren die Gerber suspekt. Der Kontakt mit Tierkadavern und stinkenden Tierhäuten ließ diese Berufsgruppe in ihren Augen zeremoniell unrein sein. Die Tatsache, dass Petrus bei Simon lebte, deutet darauf hin, dass der Apostel nicht länger seinen menschlichen und religiösen Vorurteilen anhing. Gott veränderte das Herz dieses Mannes. Außerdem hatte der Apostel Petrus genau dort beim Gerber auf einer Dachterrasse mit unverbautem Blick aufs Mittelmeer eine Vision vom Herrn. Es kam eine Verzückung über ihn, nachdem er gebetet hatte. Petrus sollte demnach Tiere essen, die nach den jüdischen Speisevorschriften als gänzlich unrein galten. Keineswegs, sagte der Apostel, und das war ja ein Widerspruch in sich, oder? Wer nämlich keineswegs sagt, der sollte nie Herr hinzufügen, und wer ehrlich Herr sagt, wird nie keineswegs hinzufügen. Der Apostel vernahm mehrfach und unmissverständlich folgende Worte. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und diese Wahrheit sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Was Gott reinigte, das erkläre du nicht für unrein. Punkt. Ich meine, Ausrufezeichen. Diese Wahrheit gilt sowohl nach außen, also dem Nächsten gegenüber, als auch, und das ist mitunter wesentlich herausfordernder, nach innen, also sich selbst gegenüber. Was Gott für rein erklärt, das halte du nicht für unrein. Dieser Satz gilt heute auch für dich persönlich in deiner individuellen Lebenssituation, hörst du? Das Evangelium soll wieder neues Licht und einen neuen Schwung in dein Glaubensleben bringen, mitten in diesen verdunkelten Zeiten, die uns alle aktuell umgeben. Deine Religiosität soll dich beflügeln, dich ermutigen, dir Sicherheit und Zuversicht schenken. Ja, der Herr selbst wird dir das verlangen und auch die Kraft schenken, in Ehrfurcht vor ihm zu leben. Mit Hilfe deiner Bibel bist du nämlich allen Anforderungen gewachsen. Du bist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Mach doch. Und nun hören wir das Lied »Komm her zu mir«. Komm her zu mir, so findest du die Ruhe. Ruhe schenke ich dir, komm nur her zu mir. Wir hörten eine Musikproduktion von Gottes Wort und Leben auf DWG Radio. In unserer heutigen Folge geht es ums Treffen von Cornelius und Simon Petrus in Caesarea. Cornelius, Mann Nummer 1, bekam also den Befehl, den richtigen Mann Nummer 2 zu holen, Simon Petrus nämlich. Der andere Simon, der Gerber, konnte ihm in diesem Moment gar nicht helfen. Gott hatte ihm keine Vision geschenkt, Gott hat ihn nicht so vorbereitet wie eben Petrus. Kurzum, Simon Petrus wird dem Cornelius sagen, was er tun soll. Cornelius wohnte in Caesarea und der Apostel Simon Petrus verbrachte längere Zeit in Joppe, eine Hafenstadt, die sich ca. 45 Kilometer südlich von Caesarea befindet. Ich sagte ja vorhin, dass Gott beide Männer unabhängig voneinander aufs bevorstehende Treffen vorbereitet hat. Nun möchte ich hier in einem kleinen Exkurs etwas zu der Stadt Joppe sagen. Ich weiß nicht, ob der Apostel Petrus ein guter Alttestamentler war. Ich gehe aber davon aus, dass er die Geschichten aus dem Alten Testament zumindest kannte. Vielleicht erinnerte sich Petrus in seiner Zeit in der Stadt Joppe an Salomos Abkommen mit dem heidnischen König Hiram. Hiram war König von Tyrus, er kontrollierte die großen Holzvorkommen im Libanon. Hiram war freundlich zu David gewesen, er lieferte Bauholz, mit dem Davids Sohn, der Salomo, einen Tempel für den Herrn baute. Salomo schickte sogar eigene Arbeiter in das fremde Land, die beim Fällen der Bäume halfen. Die Stämme wurden als Flößer übers Mittelmeer bis an eine Stelle nahe Joppe und danach über Land nach Jerusalem gebracht. Und das ist ein schönes Bild. Der Tempel für den Herrn wurde von einem Menschen jüdischen Glaubens mit Holz eines heidnischen Königs gebaut. In diesem Fall hat wohl der König David vorausgedacht und die Sache mit den Holzstämmen eingetütet. Es war alles vorbereitet. Der Thronfolger und Sohn Davids, Salomo, konnte mit diesen Baumaterialien den Tempel bauen. Doch zurück zu Cornelius. Was charakterisiert nochmal diesen Mann? Er war ein rechtschaffener Mann, fürchtete Gott und hatte ein gutes Zeugnis bei den Juden. Er selbst war allerdings anderer Abstammung. Von den Völkern, um genau zu sein, er war Heide. Dieser Cornelius fastete aber und betete vertrauensvoll zu Gott. Und er befolgte auf der Stelle die Anweisung des Engels Gottes. Cornelius hatte also bereits einen guten Lebenswandel. Er war in gewisser Weise auch vorbereitet vom Herrn fürs Treffen mit Petrus und für die Botschaft Gottes, die der Apostel Petrus verkündigen würde. Ich denke hier wieder an den Bau des Tempels. Alles Holz und alle Steine für den Tempel wurden im Steinbruch nach exakten Vorgaben zurechtgehauen. Sie wurden zuvor ganz zugerichtet und kamen fertig behauen aus dem Steinbruch. Wenn die Steine zur Tempelbaustelle nach Jerusalem gebracht worden waren, konnten sie ohne eiserne Werkzeuge zusammengesetzt werden. Sie waren bereits fertig. Jemand hat sich vorher gründlich Gedanken gemacht und eben alles vorbereitet. Das ist das Wirken des Geistes Gottes, ihr Lieben. Diesem Wirken müssen wir auch heute Raum geben, um ebenfalls den vorbereiteten Segen zu bekommen. Im Leben des Cornelius war Gott schon lange am Wirken, bevor Petrus dort aufschlug. Jetzt musste Cornelius nur noch das christliche Programm durchlaufen, das Evangelium glauben, den Heiligen Geist empfangen, die Taufe annehmen und sozusagen dem lebendigen Tempel des Neuen Testaments hinzugefügt werden. Thank you. Gott fragt nicht danach, zu welchem Volk du gehörst. Er nimmt jeden und jede an, der oder die Furcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jeder kann die Vergebung seiner Sünden bekommen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt. Und christliches Programm hin oder her, im Grunde genommen ist es nicht kompliziert, neues Leben aus Gott zu bekommen. Es ist dein Weg. Und diesen Weg gehst du nie allein. Vielleicht hast du öfter daran gezweifelt, ob dich der Herr Jesus auch wirklich angenommen und dir vergeben hat und ob du dir deines Heils gewiss sein kannst. Das sind schwere Gedanken, oder? Gestern wurde mir in diesem Zusammenhang ein Bibelvers wichtig, diesen möchte ich mit dir teilen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Missetat den Übrigen seines Erbteils? Der seinen Zorn nicht ewiglich behält, denn er ist barmherzig, er hat Freude an seiner Gnade. Er wird auch uns aufs Neue seine Erbarmung zeigen, wird unsere Verschuldungen tilgen und alle unsere Missetaten in die Tiefen des Meeres versenken. Du, Herr, wirst die Treue und die Gnade halten. Der alttestamentliche Tempel Salomos wurde in der Stille gebaut. Genauso wird auch der lebendige Tempel heute gebaut, in der Stille. Kein Hammer noch Beil, Axt, Meißel oder dergleichen wurden im Tempel bei seinem Erbautwerden gehört. Nimm du dir heute die Zeit und die Ruhe, nach der du dich sehnst und vor der du vielleicht Angst hast. Wohin eilst du? Die Sendung geht hiermit zu Ende. Alex ist am Mikrofon und ich möchte mich heute mit einem Segensspruch von dir verabschieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.